KI alleine ist, so wie sie momentan ist, das kann sich natürlich auch noch ändern, aber die ist langweilig. Ich habe irgendwo, ich glaube auf dem Gang der Musikhochschule, habe ich mal irgendwas von der Künstlersozialkasse gehört. Ich habe das nicht in einem Unterrichtsfach gehört. In dem ganzen Bereich wird natürlich der Enthusiasmus und die Begeisterungsfähigkeit der jungen Leute, Musik machen zu können und zu dürfen, das wird natürlich auch ein bisschen ausgenutzt von Veranstaltern. Also es muss einfach ein Bewusstsein geschaffen werden, dass es sich nicht lohnt, für 300 € plus Fahrtkosten von Köln nach Rostock zu fahren. Das Bewusstsein muss geschaffen werden, das ist betriebswirtschaftlich gesehen Blödsinn. Das würde kein Unternehmer machen.
Oh, herzlich willkommen zu Schmitz trifft, Podcast über Menschen und Musik, heute mit Markus Hartmann. Markus ist E-Bassist, hat unter anderem bei der Bundeswehr-Bigband gespielt, war jahrelang Lehrer und ist mittlerweile Business Development Manager im deutschsprachigen Raum für das Programm Dorico, ein Notationsprogramm aus dem Hause Steinberg, und zwar eins der führenden. Ich spreche mit ihm über die Möglichkeiten, die solche Programme mit sich führen, die Möglichkeiten, die diese Programme bieten, auch im Hinblick auf die Zukunft, KI, und überhaupt auch, was das Berufsbild eines Musikers, einer Musikerin heutzutage mit sich bringt, wo Schwächen liegen, zum Beispiel auch in der Ausbildung. Wir schlagen einen weiten Bogen von den 90ern bis heute. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du hier bist.
Hallo, freut mich, dass das klappt.
Ja.
Sehr schön.
Markus, wir fangen direkt an.
Ja.
Auf einem Bein steht man schlecht, oder?
Ist immer so. Ein bisschen ist anstrengend, auf einem Bein zu stehen, ja. Also man hat, man spielt jetzt wahrscheinlich darauf an, dass man als vielleicht als Musiker auch immer noch ein zweites Standbein haben muss, oder?
Ja, also wenn man so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen deine Vita durchliest, ist es ja so, dass es fängt erstmal an, wie bei vielen MusikerInnen, Ausbildung als Musiker und dann nebenher parallel Lehrtätigkeiten. Bei dir ist das doch schon ein bisschen umfangreicher, ne? Also nicht nur, dass du eine Ausbildung als Pianist hast, als Keyboarder, sondern dann auch später auf den E-Bass umgestiegen bist.
Ja, das ist, um da vielleicht ganz kurz, das ist schon alles ein bisschen komplexer. Also viele Wege führen ja nach Rom, ne? So heißt es ja. Ich wollte eigentlich immer schon, ich komme aus einem musikalischen Elternhaus und meine Mutter war neben, dass sie eigentlich hauptberuflich Krankenschwester war, hat sie aber früher hauptberuflich im Theater gesungen, als im Chor mit Soloverpflichtung, war da viele Jahre, und mein Vater war Musiker, der war Posaunist und war also auch Profimusiker und hat dann natürlich auch von Musikunterricht gelebt und so weiter. Und ich bin da hineingeboren worden und natürlich auch dann in der Blaskapelle meines Vaters erstmal mitgemacht und groß geworden, habe da erste musikalische Gehversuche gemacht, und dann war für mich schon relativ früh klar, dass ich eigentlich Trompeter werden wollte. Ja, wollte dann Trompete studieren und habe darauf hingearbeitet. Und dann gab es aber dann irgendwie Ansatzprobleme, wie das dann manchen so passiert. Habe jetzt auch schon von vielen, wenn man da sich so ein bisschen auch mit beschäftigt, also auch mit Leuten, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte, mit Trompetern, da hört man auch immer wieder, ja, das war, gab dann auch mal Probleme und so. Und heutzutage ist es ja auch, da man ja mehr darüber weiß, wie das der ganze Apparat so funktioniert, das war damals in den 80er Jahren, ja, war das nicht so einfach, da jemanden zu finden, der da einen weiterhelfen konnte. Mhm. Jedenfalls ging das dann zu Ende, dann habe ich halt auf den E-Bass gewechselt, weil ich immer schon auch ein bisschen das Instrument gespielt habe. War so, ich hatte beziehungsweise mein Vater hatte so ein Ding im Keller und da sprach sich rum, ja, und dann gab es irgendeine Schülerband und ich musste dann dieses Ding halt in die Hand nehmen.
Der typische Fall.
Wir haben keinen Bassisten. Und also ich bin nicht der schlechteste Gitarrist gewesen, sondern ich war mit Saiteninstrumenten, hatte nichts zu tun, sondern ich habe Klavier gespielt und Trompete. Aber wie gesagt, mein Vater hatte das Ding im Keller und ich musste dann E-Bass in der Schülerband spielen. Und im Laufe dieser Ansatzgeschichte und so Da habe ich die Trompete dann irgendwann an den Nagel hängt und habe mich dann auf E-Bass konzentriert und dann auch ja, so 2 Jahre nochmal richtig viel geübt und dann gedacht, ja, möchte nochmal gerne studieren, Musik studieren. Und dann habe ich mich in Köln beworben und ich glaube in Stuttgart und Würzburg war das damals. Und Köln war der erste Termin. Das habe ich dann quasi so gesehen als, naja, Köln, also nach Köln gehen, irgendwie Jazz studieren. Das ist ja irgendwie das Mekka, war das ja damals auch schon. Ne?
Ja,
da, ne? Dachte, ja, das machst du mal so als Test. Ja, dann bestand ich hier die Aufnahmeprüfung. Das war dann auch irgendwie, dann war natürlich klar, dann habe ich die anderen Aufnahmeprüfungen gar nicht mehr gemacht und bin dann nach Köln gegangen. Ja, das war dann 91.
Aber du hattest eine Vorstellung im Kopf, ich werde Berufsmusiker oder ich werde tatsächlich Jazzmusiker?
Naja, Jazz, ich habe das irgendwie.
Also nicht, dass ich das ausschließe. Aber das ist ja schon, ne, das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung, die viele früher, manche später treffen, wo es einen dann so wirklich hinschlägt. Also werde ich jemand, der möglichst universell tätig ist oder möchte ich wirklich auch ganz speziell eine bestimmte Musikrichtung studieren?
Also mich hat es schon, also Jazz und jazzorientierte Musik hat mich dann schon irgendwie natürlich mit, als wenn man E-Bass spielt, dann ist man da zwangsläufig natürlich drin. Ich war eigentlich nie so ein richtiger jazz-affiner Typ. Mich hat das schon alles interessiert. Ich war eher so dann irgendwie in der Fusion-Abteilung unterwegs.
Weather Report.
Weather Report, dann natürlich auch dann so Chick Corea, das war so mein Ding. Ja. Und was mich dann irgendwie absolut fasziniert hat, war so dieses erste Dave Weckl-Album Masterplan. Und das war natürlich, das kam glaube ich 90 raus, die Scheibe. Und das war, also da hat mir ein Stück besser gefallen als das andere. Und das habe ich richtig gefressen, aber damals war ich dann natürlich noch so naiv und dachte, ja, wenn man das irgendwie macht und gut macht, dann kann man damit auch irgendwie leben. So, da hat man dann gar nicht irgendwie die Vorstellung gehabt, wenn du das ja nicht auf absolutem Weltniveau spielst und dann gewinnst du damit keine Schnitte hier. Ne? Das ist, aber man war natürlich begeistert, enthusiastisch, so wie das man natürlich als junger Mensch ist. Und dann ich hatte damals auch noch gar keine konkrete Vorstellung, wo es dann überhaupt so hingeht. Ich wollte halt nur Musik machen. Mhm. Ja, das war so.
Das eigentlich erstmal der gesunde Hauptantrieb für viele.
Genau, für viele
junge Menschen, die Musik studieren wollen.
Und das ist natürlich, dann hat man seine ganze Energie da reingelegt, wollte natürlich besser werden, mit besseren Leuten spielen. Und ich komme ja aus Ulm, das ist so relativ provinziell, da haben sich dann immer die 20 bekannten Musiker, die haben sich dann immer irgendwie untereinander ausgetauscht, so will ich das mal formulieren. Und da war es natürlich toll, dann irgendwie nach Köln zu kommen, in diese Szene. Und die Ernüchterung folgte dann natürlich auf dem Fuße. Dann hat man natürlich schon festgestellt, hier ist schon mal eine völlig andere Welt, also völlig anderes Niveau. Und da hat man sich dann auch, was dann auch okay war, natürlich die eine oder andere blutige Nase geholt. Ne? Ist ja klar, weil das wie gesagt, das Niveau war schon ein anderes als da, wo ich herkam. Und da musste man dann schon auch mal gucken, wie man da hinkommt. Ne? Habe ich teilweise natürlich geschafft, teilweise dann auch nicht. Also man muss dann auch, oder ich habe mir dann auch, ich war ja nie so, wie gesagt, Jazzmusiker wollte ich ja eigentlich nicht werden. Wollte halt einfach Musik machen und irgendwie davon meinen Lebensunterhalt dann bestreiten. Und ja, für das Jazz, ich sag mal, von Jazz zu leben, da weiß ich es ja selber, ist schwierig.
Ja, also zumindest die wirklich diese MusikerInnen auf Weltniveau, von denen du gerade sprichst, wenn ich die aus meinem Umfeld hier, also auch gerade aus dem Kölner Umfeld nehme, weiß ich auch, dass die neben ihren Tätigkeiten dann meistens auch eine feste Lehrverpflichtung haben.
Ja, also ich sag mal, wenn du das
eine Professur.
Genau, du kannst mit einer Professur, da kannst du dann irgendwie natürlich, ich sag jetzt mal, nebenher in Anführungszeichen, kannst du dann natürlich.
Das ist für viele die gute Basis
und ist auch
geben, gibt einem dann auch die Freiheit, künstlerisch so aktiv zu werden, wie einem selbst gefällt.
Genau.
Trotzdem jetzt nochmal ganz konkret an dich die Frage, wir sind beide, oder du warst, ich bin teilweise auch noch viel im Lehrbetrieb tätig, und wir haben beide die Erfahrung selbst gemacht. Wann war so der Punkt, dass du, wo du kapiert hast, oh, um jetzt hier als Musiker überleben zu können und vielleicht auch was zurückzulegen, eine Familie zu gründen etc., also solche Gedanken, da brauchst du noch etwas mehr als einfach nur mein Instrument gut zu spielen.
Ja, das war eigentlich irgendwann schon während des Studiums so. Also ich hatte dann, ist ja mal so, das Glück, wie das ja dann oft, das Glück des Tüchtigen, wie das dann auch oftens im Leben so ist, war dann so kurz vor Ende des Studiums, hatte ich dann einen Anruf, auf dem Anruf beantwortet, ja, es wird irgendwann am Wochenende, ist ein Bassist krank, kannst du spielen? Bin ich dahin, war eine Tanzmucke, und bei dieser Tanzmucke waren dann zwei Musiker von der Big Band der Bundeswehr, und es lief alles irgendwie ganz gut, und die sagten dann nach dem Gig zu mir, du, wir suchen noch einen Bassisten, weil unser Bassist ist auch bei der Big Band der Bundeswehr, spiel doch mal vor. Ja, gesagt, getan. Und dann bin ich dorthin, habe vorgespielt, und auch Gunst der Stunde, es war einfach gut. Ich war damals auch gut im Saft, weil ich ja noch viel geübt habe und so weiter. Und die wollten mich dann haben. Und von daher gesehen hat sich dieses Problem, die Fragestellung, um deine Frage zurückzukommen, das erstmal da gar nicht gestellt, weil ich war dann erstmal in der Big Band der Bundeswehr hatte da mein Auskommen. Du bist halt Soldat und hast ein ganz normales Auskommen als Soldat, und das war ganz okay.
Ja.
Und dann hat sich die Frage des wie kann ich jetzt mit meinem Instrument überleben, hat sich erstmal nicht gestellt. Das kam dann erst später, als ich dann kein Berufssoldat geworden bin, aufgrund so einer Kniegeschichte. Da sind die bei der Bundeswehr die Ärzte relativ streng.
Ja, man muss dazu sagen, das hört sich verlockend an, ne? Fester Job, fester, gut bezahlter Job. Man bekommt einen Sold, ist das richtig?
Ja.
Man ist allerdings auch tatsächlich Soldat. Also man
ist Soldat.
Also selbst wenn du als Musiker oder Musikerin kein Wehrdienst gemacht hast, du machst noch eine Grundausbildung, und im Kriegsfall bist du dann als Musiker der Bundeswehr auch tatsächlich
Sanitäter.
Ne?
Du bist also, ich glaube, das heißt sogar in Erstverwendung bist du Sanitäter, und im Normalzustand, also nicht im Kriegsfall oder so, bist du halt Musiker, aber eigentlich wirst du dann als Sanitäter im Ernstfall dann eingesetzt. Ne? Du kriegst eine Sanitätsausbildung oder? Und naja, das ist halt es ist dort alles relativ formal auch. Also wenn das jetzt so wie ich das kennengelernt habe, ist das, hast du natürlich dort als Musiker relativ viel Freiheiten und so weiter. Aber wenn es, wie gesagt, zum Ernstfall kommt, dann bist du als Sanitäter eingesetzt, und dann wird dort, glaube ich, auch keine Musik mehr gemacht so schnell.
Ja. Ne? Ja. Also
es klingt alles sehr verlockend. Ist es auch. Es ist ein toller Job. Aber man muss wissen, man ist halt Soldat, und man muss auch diverse militärische Ausbildungen durchlaufen und so weiter. Das gehört einfach dazu.
Ich habe es mitbekommen, die Band hat einen personellen Umbruch hinter sich, und viele meiner ehemaligen Studienkollegen spielen da jetzt mit, und das ist so eine Band mit einem fast ganz neuem Gesicht.
Ja, ich
und,
weiß.
Spielen auch wirklich, ich hatte das Glück dann auch in den vergangenen Jahren hin und wieder mal was zu arrangieren für die Band. Spielen das auf einem hohen Niveau, aber
auf jeden Fall.
Klar, du bist immer noch Soldat.
Ne? Du bist auf jeden Fall immer noch Soldat.
Okay, darum geht es aber nicht jetzt so richtig. Der Punkt, du bist dann auch zeitgleich ungefähr bei einer sehr bekannten, oder hast eine sehr bekannte Coverband oder Tribute-Band, Still Collins. Also eine der
mitgegründet. Wir haben jetzt 30 Jahre.
Ja.
Aktuell, also 1995. Das war schon kurz vorher, bevor ich dann zur Big Band der Bundeswehr, haben wir die Band gegründet. Aber damals jetzt noch nicht so an den...
Läuft mittlerweile gut.
Läuft mittlerweile gut.
Jetzt kann man so sagen. Also sozusagen hat sich die Existenzfrage bei dir nie so richtig gestellt. So, oh Gott, was
soll ich nächste Woche? Wobei man irgendwie schon auch sagen muss, das Income auch als Musiker ist natürlich immer so, man muss schon immer auch irgendwie gucken. Ne? Also sprich, wenn du eine Familie hast und du willst dann einfach im Sommer mal zwei, drei Wochen in Urlaub fahren, dann stellt sich dann die Frage, oh, da könnte ich ja noch den Gig spielen und dann müsste ich den Gig, das müsste ich eigentlich machen, dann ist das immer so ein Slalom darum. Und
beliebtes Thema unter Musikern.
Genau. Und
dann kommen auch gerne die Gigs mal so wie beim Schiffe versenken, dass sie genau
auf
die freien Wochenenden treffen,
genau,
die man sich dann frei halten wollte. Und da muss man irgendwann Prioritäten setzen. Ne?
Genau,
muss
also man so dann. Ja, und ich wollte das dann eigentlich, also so nach, ich wollte das eigentlich nicht mehr so weiterführen, dann auch, als jetzt von der Big Band dann weggehen, da war mir eigentlich auch klar, ich will eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, einen normaleren Beruf haben, also wo dann halt regelmäßiges Einkommen hast und schon noch irgendwas mit Musik. Und das hat sich dann bei der Bundeswehr auch so ergeben, dass ich kannte mich ja schon mit Finale dann sehr gut aus, habe ja früher dann auch die Noten kopiert. Und
also Finale war damals ein führendes Notationsprogramm.
Genau.
Und du hast dann...
Genau, ich hab schon, auch während des Studiums habe ich schon begonnen, da viel Noten für die WDR Big Band so zu kopieren und auch für Verlage gearbeitet in dem Bereich. Und wie das dann halt auch, wie der Zufall das so will... Karl-Heinz Klemm, das ist der Geschäftsführer von Klemm Music, dem damaligen oder auch heute noch dem Vertrieb von Finale, der war auch mal, der war sogar, ich glaube, er war sogar Berufssoldat, ist dann aber ausgeschieden, er war im Musikchor in Kassel und hat dann diesen eigenen Vertrieb aufgebaut. Das war schon in den 90er Jahren und ist natürlich immer noch mit der Bundeswehr verbunden. Und dann kam es dazu, dass ich ja nicht übernommen wurde von der Bundeswehr, aber irgendwie haben wir uns dann kennengelernt und er hat jemanden gesucht, der für ihn in Deutschland einen Teil im Bereich in Deutschland halt für ihn den Vertrieb übernimmt. Mhm. Also den Vertrieb von Finale. Und dann habe ich dort als Außennetzmitarbeiter bei Klemm gearbeitet. So kam das dann. Und da bin ich dann so in diese Vertriebsschiene so reingerutscht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich noch weiter meine Band nebenher gemacht und war dann aber auch als freier Handelsvertreter für ihn tätig.
So, also nochmal das Thema auf einem Bein
steht. Genau, auf einem Bein steht man schlecht, weil nämlich auch von den, ich sag mal, vom Income der Coverband alleine zu leben, das war dann damals Anfang der Nullerjahre.
Ja, war also da will ich fragen, kamen dann noch so Überlegungen wie Familie dazu und oder auch so mal so freie Zeit und feste Zeiten und nicht die ganze Zeit irgendwie...
Das kam dann, also noch nicht so konkret, aber ja. Mir war schon klar, irgendwas anderes brauchst du noch, weil ja. Mein Ding ist jetzt nicht das große Unterrichten, also das ist so ein Fulltime-Job an der Musikschule, also das war irgendwie nie mein Ding, das wollte ich ja nicht, habe ich nie angestrebt, ich wollte Musik machen. Und dann bin ich aber eben in diese Vertriebsschiene reingerutscht da und das hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat sich das so ergeben, dann später auch mit Familie und so, dass das immer schon eine gute Sache war, diese Vertriebstätigkeit. Und ich mache jetzt noch wesentlich mehr als Vertrieb jetzt mit der Software, für die ich jetzt arbeite.
Ja. Aber war das für dich dann damals so, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt eine Chance, die nehme ich wahr, aber naja, das ist jetzt eigentlich, warum ich Musiker geworden bin? Oder hat es für dich dann schon eine Rolle gespielt, weil du auch viel mit zum Beispiel, du hast gerade gesagt, du hast Kopistenarbeiten, heißt das, gemacht für den WDR oder auch für andere Auftraggeber. Das heißt, du hast handgeschriebene Partituren, hast du in druckbare Notenschrift umgesetzt, mit Hilfe von diesem Notationsprogramm wie Finale damals oder der Firma, wo du heute arbeitest. Wo du auch sagst, okay, das hat alles musikalischen Background und da ist eine Entwicklung, da bin ich gern dabei und das macht mir auch Spaß, die mit zu begleiten.
Genau, also ich habe, das war irgendwie, ja, ich habe diese Notationstätigkeit, ich habe mich dann halt reingearbeitet in diese, in diesem Bereich, mich hat das einfach interessiert, wie man gut gedruckte Noten auf Papier bringt, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich habe ja viele Noten auch gespielt bei der Big Band der Bundeswehr, da kriegst du dann Noten noch, die waren dann damals schon irgendwie 25 Jahre alt, 30 Jahre alt, auch alles von Hand geschrieben und teilweise gut und teilweise auch wirklich ganz miserabel, weil so viele Änderungen und da musst du halt die Routine haben, um das spielen zu können. Und daraus erwachsen ist natürlich klar auch die Vorstellung, du musst gut geschriebene Noten haben, wenn ein musikalisches, also wenn man mit Noten zu tun hat, jetzt bei so einer Big Band oder so, dann musst du gut geschriebenes Notenmaterial haben, weil sonst verdust du Probenzeit. Die Leute fragen, das kostet wieder Zeit und das musikalische Gelingen ist einfach nicht gewährleistet, wenn das Notenmaterial nicht gut ist. Und das hat sich dann so entwickelt, dass mich das einfach mehr und mehr interessiert hat. Und ich habe dann einfach versucht, immer das Bestmöglichste. Ich habe dann auch für die WDR Big Band, da gibt es dann ganz bestimmte Vorlagen. Die Vorgaben, die man erfüllen muss, kann man auch im Netz ja einsehen, was die fordern. Und das war ja früher schon so.
Ein eigenes Blattformat.
Genau,
ne?
Also genau, ein eigenes Papierformat und eine 4 Takte pro Zeile in der Regel und so weiter. Ja. Auch wenn es dann mehrere Seiten werden. Aber das schafft natürlich Übersichtlichkeit. Und mein Ziel ist es dann auch schon immer gewesen, Musiknoten zu schreiben. Du darfst keine Frage, es darf keine Frage offen bleiben, weil du bist ja nicht dabei. Ne? Und ich hatte in einem meiner Livestreams, jetzt letzten, hatte ich den Manuel Hillicke zu Gast, der so Orchesterarrangements, so cinematische Musik schreibt. Der ist dann mit diesen Noten, die er mit Dorico auch geschrieben hat, nach Bratislava gefahren. Der sagt irgendwie, dürfen keine Fehler dran sein, weil wenn du natürlich eine Frage aus dem Orchester hast, dann kostet das 5 Minuten, 10 Minuten Zeit, bis der Dirigent dann die Noten mit der Einzelstimme abläuft. Das darf einfach nicht passieren. Die Noten müssen einfach so gut sein, dass keine Fragen offen sind, weil es kostet einfach Zeit und Geld. Und das hat mich einfach so interessiert und das ist einfach mein Ziel, einfach nur möglichst perfekte Noten zu schreiben. Ja?
Ja. Und umso mehr Zeit bleibt halt für die
musikalische Arbeit. Umso mehr bleibt für das Musikalische und das war schon immer mein Ding. Und das war halt einfach auch ich bin Bassist, mach das ganz gut, ja, aber ich habe auch Augen und Ohren und das gehört auch zu dem Punkt dazu, ab einem gewissen Punkt, da war dann so bei der Big Band der Bundeswehr, als das dann da zu Ende ging, war mir natürlich auch klar, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Musikalisch. Also komme ich denn da mit meinen musikalischen Fähigkeiten weiter? Oder so viele Stunden, die ich noch üben müsste, um auf eine nächste Stufe zu kommen, gibt es gar nicht. Also weißt du, irgendwie, war dann meine Selbsteinschätzung, okay, du bist jetzt hier angekommen, aber was willst du jetzt machen? Und da hat sich dann eben, wie gesagt,
du bist auf dem Level so und so und du weißt genau, um das. Ne, die ersten 10 Level hast du in relativ kurzer Zeit gemacht.
Ja, genau.
Die nächsten 5, die haben schon länger gedauert und
die nächste Stufe noch zu erreichen,
musst du ein Vielfaches an Zeit investieren.
Aber und dann haben wir auch gefragt, ja, wofür dann? Ne? Also wo willst du dann irgendwie hinkommen oder wo kannst du hinkommen? Und da hat sich dann eben dieses, wie gesagt, mit dem Notenschreiben, mit dem Notensatzprogramm, das hat sich dann halt einfach so entwickelt mit Finalen und dann bin ich da so reingerutscht. Und das war eine gute Sache, weil ich glaube, dass ich das den Bereich ganz gut mache. So. Also Ahnung davon habe, weil ich auch viele Noten geschrieben habe, gesehen habe und aus meiner Routine heraus viele Noten abgespielt habe und einfach weiß, wie gute Noten aussehen müssen.
So und ja, also das kann ich an der Stelle auch nur bestätigen. Du arbeitest mittlerweile bei Dorico. Das ist eins der führenden Notationsprogramme von der Firma Steinberg, die auch die meisten von euch vielleicht von Cubase oder Nuendo kennen. Und du leitest da, bist da mittlerweile, jetzt muss ich genau, Business Development Manager.
Das ist der offizielle Titel.
Genau, du bist sozusagen Vertriebschef oder auch Ansprechpartner für den deutschsprachigen Raum.
Genau, für den deutschsprachigen Raum.
Für dieses Produkt. Und was mir auffällt, ich bin tatsächlich auch seit ein paar Jahren begeisterter User von Dorico, dass ihr einfach einen tollen Draht zur Community habt, dass ihr also wirklich, also erstens sowohl Neueinsteiger als auch Fortgeschrittene immer wieder mit nützlichen Videos versorgt, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Die deutschen Videos machst du dann. Dass ihr immer sehr nah dran seid an den User-Problemen und Fragen. war dir das auch wichtig oder ist das dann auch einer der Gründe, warum du in dieses doch relativ junge Team von Dorico, was es ja noch nicht so lange gibt, also, eingestiegen bist?
Als ich hier hörte, das war ja im Jahr 2012, das ist ja schon jetzt auch schon wieder relativ lange her, 2012, dass die Firma Steinberg jetzt, die haben ja in der Pressemitteilung haben sie ja angekündigt, dass sie jetzt eine eigene Notationssoftware entwickeln. Die hieß damals noch nicht Dorico, hatte noch keinen Namen, aber gab eine Pressemitteilung 2012. Da war mir eigentlich schon klar, als ich hörte, wer das denn macht. Dorico wird entwickelt vom ehemaligen Sibelius-Team. Die sind damals von der Firma Abbott entlassen worden und die Firma Steinberg haben dann dieses komplette Entwicklerteam aufgenommen im Jahr 2012. Ich hatte zwei Gedanken zu diesem Zeitpunkt. Da damals ja noch die Sibelius und Finale, die beiden Platzhirsche für Notationssoftware, die waren ja sehr gut entwickelt. Das heißt, jedes Jahr gab es Updates und so weiter mit neuen Funktionen bis zum Jahr 2012. Dann gab es diesen Bruch. Und dann war der erste Gedanke, den ich hatte, okay, es soll es dann in Zukunft noch einen dritten Player geben. Da wird der Markt aber eng, ja, weil Musiknotation ist ja nur ein beschränkter Markt, ne? Auch von den aktiven Musik.
Also man darf sich so vorstellen, BMW und Mercedes.
Genau.
Ne? Und dann wird Mercedes aber aufgekauft von einem, sagen wir mal, einem chinesischen Unternehmen.
Genau, und dann, aber dieses Entwicklerteam, das wird dann, geht dann meinetwegen zu, was haben wir denn noch an Autofirmen? Geht dann zu
Tesla.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja? Und macht dann als Ingenieursteam, arbeitet an einem neuen Auto. Und der erste Gedanke war, der Markt ist klein, okay, jetzt für ein Notationsprogramm wird das gelingen. Der zweite Gedanke, den ich hatte, war, wenn das so ein erfahrenes Team wie das ehemalige Sibelius-Team das macht, die ja schon 20, 25 Jahre an so einer Software gearbeitet haben, die werden es kaum schlechter machen als das, was sie bisher gemacht haben, sondern wahrscheinlich eher besser.
Die werden die ganzen Kinderkrankheiten,
genau,
die sie damals bei Sibelius vielleicht drin hatten, werden sie einfach nicht mehr machen.
Genau, und deswegen gibt es halt ein neues Konzept für eine Musiknotationssoftware. Man kann natürlich das Rad nicht neu erfinden, das ist klar. Aber viele Dinge sind neu und anders gedacht. Und das war so der Gedanke, den ich 2012 hatte, dass das auf jeden Fall eine Software wird, wird ein paar Jahre dauern, aber die auf jeden Fall marktführend werden wird. Weil der große Vorteil ist halt, wenn du mit großer Erfahrung, die das ehemalige Sibelius-Team ja mitbrachte, der große Vorteil ist, die konnten nochmal mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Ne? Also die mussten keine Altlasten mitschleppen. Das ist ja das Problem bei Software. Du musst ja dann immer von Version zu Version, musst du ja immer das, was du früher gemacht hast, das wabert ja noch immer mit. Und dann hast du hier das und da.
Und du kannst es nicht völlig umstellen.
Du kannst es nicht völlig umstellen von der einen Version zur anderen. Und die konnten halt nochmal, wie gesagt, ein völlig neues Konzept auf einem weißen Blatt Papier entwickeln, und das ist wirklich ein großer Vorteil. Jetzt, man hat viele Dinge jetzt ermöglichen können, die sind mit älterer Software gar nicht mehr möglich. Und Finale hat er jetzt aufgegeben, die Firma Mac Music hat ja Finale jetzt letztes Jahr dann eingestellt, aus dem Grund, weil es einfach auch nicht mehr weitergeht, weil der Code, so nehme ich an, der ist zu groß. So ein Ballon-Code, wo man immer noch hier was dran gemacht, da was dran gemacht, und man konnte das einfach dann nicht mehr weiterentwickeln.
Also man hätte dann aber wirklich dieses neue Blatt Papier nehmen müssen und damit
verbrennt man natürlich. Und da ist natürlich dann wieder die wirtschaftliche Frage, will man das als Firma oder setzt man andere Prioritäten in anderen Bereichen? Und da haben die sich halt so entschieden, was natürlich dann gut für Dorico letztlich war, weil dann viele finale Anwender jetzt natürlich dann ein neues Heim bei Dorico.
Naja, ihr habt ja diese User, die habt ihr ja sozusagen mit offenen Armen aufgenommen und sozusagen auch so Konvertierungskurse oder wie man das nennen kann.
Also,
also auch das finde ich eine sehr benutzerfreundlich. Natürlich wollt ihr ja auch wachsen und User dazu gewinnen.
Muss man. Ja.
Aber also meine Erfahrung ist tatsächlich auch immer, hast du ein Problem, wird dir in den Communities geholfen, und das ist auf jeden Fall, und zwar relativ schnell.
Ja, das ist auch mal, also es ist ja, ich kenne das Problem ja selber, man sitzt vor irgendeiner Software und kriegt das nicht hin, dann guckt man irgendwie bei YouTube oder mittlerweile kann man ja auch ChatGPT fragen oder was, und man kommt aber trotzdem irgendwie nicht weiter. Man hat aber ein drängendes Problem.
Ja.
Ja? Und dann ist es natürlich immer gut, wenn man jemand fragen kann, eine E-Mail schreiben kann und der antwortet relativ zeitnah. Biete ich ja auch immer an in meinen Livestreams, die ich ja dazu mache. Mein Job ist es ja auch, dieses Community-Building, gerade mit den Videos und dass dann halt die Leute auch wirklich ans Arbeiten kommen damit. Und es ist der Einstieg oder Umstieg, sagen wir so. Mit was hast du vorher gearbeitet?
Ich habe mit Sibelius vorher gearbeitet.
Ja. Wie hast du den Umstieg empfunden?
Ich habe den Umstieg tatsächlich, witzigerweise habe ich den direkt mit einem Projekt verbunden, und zwar für die Bundeswehr. Ich bin.
Da schließt sich der Kreis.
Ja. Ja. Da hatte ich einen etwas größeren Arrangementauftrag und dachte, und es war gerade Anfang der Pandemie, und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt, wann dann, ich habe Zeit, ich steige jetzt um, weil ich nämlich genau das, was du gesagt hattest, gemerkt habe, es passiert in dem Programm nicht mehr viel, also in dem alten Programm, und viele reden von Dorico, und ich probiere das jetzt mal aus. So, und habe mir dann tatsächlich auch viele Videotutorials angeguckt und dann einfach losgelegt und viel Learning by Doing dann gemacht, und es war, ist auch wenn ich heutzutage mit anderen MusikerInnen spreche, die auch sagen, ja, ich benutze immer das Alte, diesen, das, mhm. aber ich habe so Angst, ich muss dann so viel neu lernen und Shortcuts und so. Ich sag's mal, du machst das einmal, du setzt dich einmal ordentlich hin, du musst dir die Zeit nehmen und danach wirst du es nicht bereuen. Ja, also das kann man jetzt nicht. Das gilt, glaube ich, für alles im Leben. Ne? Also alles, genau. was ein Umstieg, was eine Verabschiedung von was Alten bedeutet, braucht ein bisschen Aufwand, aber am Ende sagt man sich, oh Mann, das war es jetzt echt wert. Mhm. Und deswegen bin ich da auch begeistert von.
Also das ist nochmal, wie gesagt, ich bin ja auch dazu da, um gerade bei diesen beim Umstieg zu helfen, um das den Leuten dann natürlich auch einfach zu machen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich habe der Umstieg war für mich als auch am Anfang, war schon ungewöhnlich. Ich habe auch viele Dinge am Anfang falsch gemacht, einfach aus dem Workflow, den ich ja von Finale erkannte. Dann geht man genauso mit der Intention ran und versucht dann intuitiv die Dinge so zu lösen, wie man sie in Finale gelöst hat, und da scheitert man dann. Und das ist dann schon ein Lernprozess, aber mittlerweile wirklich, das geht, ich meine, du weißt es ja selber, ein Layout zu erstellen, das funktioniert im Prinzip von alleine, während du früher dann immer noch die Dinger hin und her geschoben hast und das ist da reingerutscht und das funktionierte nicht. Das kannst du jetzt ja irgendwie einfach über die Einstellung lösen, dann hast du wirklich in ein paar Minuten hast du komplette fertige Layouts, die gut aussehen einfach.
Ne? Wobei, wenn man da mit Gewalt irgendwelche Sachen erzwingen will, die man von früher kannte, und dann irgendwo was verändert, was dann...
Das rächt sich dann. Man muss lernen, das Programm machen zu lassen.
Ja? Genau.
Das ist so der Tenor, der da drüber steht. Also und vielleicht dann auch kurz die Anekdote, die ich gerne erzähle. Als ich da umgestiegen bin, ja, vor sieben, acht Jahren, habe ich irgendwie ein Stück abgeschrieben und habe das dann auch so hinbekommen und mit den Rahmen, ne, die es da drin gibt, also man muss dazu sagen, im Finale gab es ja diese Akkuladenrahmen und in Dorico ist das anders gelöst, da hat man nur einen Rahmen und die Systeme darin verteilen sich automatisch. Ja. Und ich dachte aber, es wäre anders. Ich habe dann mit den Rahmen, die habe ich dann so zurechtgerückt, ist mir auch alles gelungen und habe dann also auch viel mit Hand verändert und so und habe das dann zu Daniel Spradbury geschickt. Daniel Spradbury ist der Mastermind, der hinter dem Programm steht, der die ganzen Ideen hat. Und ich habe das dann zu ihm geschickt und er schrieb mir dann per E-Mail zurück, warum lässt du denn die harte Arbeit des Layouts nicht das Programm machen? Ich habe ihn erst mal gar nicht verstanden, was er überhaupt meinte. Und dann wurde mir das im Laufe der Zeit klar, nachdem er mir das dann erklärt hat, du musst nur die Einstellungen ändern. Und dann macht das Programm automatisch. Weil sonst ist man ja immer rangegangen und hat dann die einzelnen Dinge irgendwie zurechtgezogen. Vielleicht auch mal mit einem Plugin irgendwas bearbeitet. Aber das machst du dann nicht mehr, sondern das macht wirklich das Programm von selber. Und das ist toll. Also dieses neue Konzept, man muss sich wirklich reinarbeiten und reindenken. Das kostet Zeit und Energie. Aber was soll ich sagen, mir hat das großen Spaß gemacht und mir macht es auch großen Spaß, das weiterzugeben und den Leuten das beizubringen, dass sie wirklich auch so schnell und zeitsparend dann damit arbeiten können. Also man muss ein paar Dinge muss man verstehen und wenn man die verstanden hat, wenn ich das nur sagen darf, es ist aber auch so ein bisschen wie ein Instrument lernen. Also du kannst ja nicht erwarten, dass du irgendwie ein guter Gitarrist, Pianist oder Saxophonist wirst, wenn du dann dir ein tolles Instrument kaufst und dann irgendwie nicht übst. Wie soll das funktionieren?
Naja.
Und das ist bei so einer Komplexität wie Musiknotation, die ja so weit gefächert ist und wirklich komplex ist. Also Jazznotation, klassische Musiknotation, differiert ja schon mit Akkordsymbolen, Strichnotation, was weiß ich denn, wenn du ein Jazz-Arrangement schreibst, dann hat das ja ganz andere Anforderungen, als wenn du jetzt so ein klassisches Orchester schreibst, das von der Notation her, kommst du auch ganz, und allein das schon, muss ja alles in einem Notationsprogramm untergebracht sein. Das ist schon alleine ja komplex, diese unterschiedlichen Musikrichtungen dort abbilden zu können, verschiedene Instrumente und so weiter. Mikrotonalität ist auch so ein Ding zum Beispiel, ne? Oder verschiedene grafische Notationen. Das muss alles ja irgendwie innerhalb dieses Notationsprogramms untergebracht sein. Und das ist wirklich eine komplexe Aufgabe. Und deswegen muss man auch ein bisschen Zeit rein investieren und einfach damit üben. Also ganz ohne Übung geht es halt leider dann auch nicht.
Ja, das stimmt leider. aber ich finde das ein gutes Stichwort. Lass die Arbeit doch vom Programm machen. Da wird es jetzt nämlich langsam interessant, weil was kann man denn noch von einem Notationsprogramm so in den nächsten, also in kleiner Einschätzung nach, ich weiß natürlich, dass du keine Geheimnisse oder interner verraten darfst, aber was kann man denn in Bezug auf künstliche Intelligenz in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch so erwarten von einem Notationsprogramm? Wo wird der Arrangeur oder der Notist, vielleicht sogar irgendwann der Komponist, überflüssig?
Ja, überflüssig, ich weiß nicht. Also der Komponist, wenn wir vielleicht mal anfangen, der Komponist, also es haben ja mehr Revolutionen stattgefunden. Also früher war es ja so, als ich aufwuchs, wenn man eine professionelle Produktion machen wollte, muss man in den Studio gehen. Da gab es gar keinen vom Sound mit den ganzen Peripheriegeräten, die man hatte. Und natürlich auch mit der Erfahrung des Soundmannes, wenn du eine professionelle Produktion machst, musstest du ins Studio. Das wurde dann schon so ein bisschen, in den 90er Jahren wurde die ganze Technologie so ein bisschen günstiger. Man konnte auch Mehrspurmaschinen vielleicht, ich sage jetzt mal eine 8-Spur, 16-Spur, war nicht mehr so exorbitant teuer, war aber auch immer noch teuer. Und dann gab es ja gegen Ende der 90er Jahre, auch von Steinberg, die haben natürlich den VST-Standard, ASIO-Treiber und so weiter erfunden. Und dann ist das auf den Rechner umgekippt und dann konnte jeder ja irgendwie im Keller mit Rechnern Musik produzieren. Mhm. Mehr oder weniger gut, ja, das ist natürlich auch immer abhängig von den Fähigkeiten. Und die Plugins und die ganze Technologie wurde besser, sodass viele größere oder mittelgroße Studios, in denen man früher dann Musik produziert hat, die sind dann einfach gestorben, dann Anfang der Nullerjahre, weil einfach diese Digitalisierung stattfand. Das war das Erste. Und jetzt haben wir aber Folgendes. Wer soll jetzt in Zukunft für die breite Masse oder für da, wo Musik, Gebrauchsmusik möchte ich es mal nennen, wie zum Beispiel Werbemusik oder Musik für
Imagefilme,
Dokumentationen oder auch für, ich sag mal, wenn jetzt ein Dressurreiten zum Beispiel ist und da wird eine Musik für gebraucht, eine eigene, wer soll diese Musik noch machen? Das werden keine Leute mehr machen, das wird natürlich mit KI gemacht. Da schreibt man dann einen Prompt und dann wird vieles dieser Musiken, die jetzt hier noch von irgendjemand komponiert, arrangiert, produziert wurden, das wird die KI machen. Da ist schon die Frage des Komponierens für viele dieser Gebrauchsmusiken, das wird wahrscheinlich verschwinden. Andererseits ist auch meine These, dass man die Kreativität des Menschen vorerst immer noch benötigt, weil wenn jeder einen Prompt schreiben kann,
dann wird es wertlos.
Es wird A, wertlos, und zweitens, es wird mehr oder weniger aufgrund der KI, die ja gefüttert ist mit irgendwelchen Daten. Ja, ist ja immer das Gleiche. Das beschränkt sich ja immer auf das Material, das da inside dieser Daten ist. Ne? Das heißt, du brauchst quasi von außen irgendeinen Input, um daraus etwas Neues zu machen. Ich bringe auch gerne immer das Beispiel, als so Ende der 70er Jahre die ersten Drumcomputer aufkamen. Da war, da ging ja auch eine große Angst unter den Schlagzeugern, ich werde jetzt hier ersetzt. Und da ich ja in einer Phil Collins und Genesis Tribute Band spiele, habe ich natürlich auch die Biografie von Phil Collins gelesen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das aus der Biografie ist oder ob ich so irgendwo gelesen habe. Kann sein, dass es in der Biografie drin ist. Genesis war in den 70er Jahren, die waren ja immer laufend auf Tournee. Und die waren in Japan auf Tournee. Und Mike Rutherford, der Gitarrist, der ging auf Shopping-Tour und hat in irgendeinem Musikladen den ersten RAM-Computer von Roland entdeckt und dachte, den nehme ich doch mit, den schenke ich doch Phil Collins. Dann kam er wohl ins Hotel und sagte, hier Phil, ich habe dir einen RAM-Computer mitgebracht. Und dann sagte Phil Collins, ich bin Schlagzeuger, was soll ich denn jetzt mit einem RAM-Computer? Ja? Konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Ja, aber ein, zwei Jahre später, was hat er gemacht? Den größten Hit In the Air Tonight, da hat er einen Drumloop eingesetzt und hat das kreativ mit seinem eigenen Schlagzeugspiel verbunden. Ja, mit diesem, mit dem bekanntesten Drumfill der Welt. Also hat quasi dieses angstmachende Gerät, ja, irgendwie ich bin Schlagzeuger, Hilfe, da ist dieser böse Feind, ja, ja. Der Drumcomputer, das hat der mit seinem Spiel verbunden und das hat es natürlich wieder auch interessant gemacht und das, um den Bogen zu schließen, das glaube ich, muss mit KI auch passieren oder wird mit KI passieren, weil KI alleine ist, so wie sie momentan ist, das kann sich natürlich auch noch ändern, aber die ist langweilig auf Dauer, weil alles gleich klingt. Und es muss von außen Input geben. Man kann natürlich viele Alltagsaufgaben von KI erledigen lassen, aber die Hörgewohnheiten, klar, die hat man, aber die Leute möchten auch, man möchte ja immer irgendetwas Neues, irgendwas Frisches haben, was man bisher noch nicht gehört hat. Und das kann die KI alleine so nicht machen, deswegen braucht man den Input von außen. Das wird sicherlich beim kompositorischen Prozess manche Leute werden das sicherlich, die pfiffig sind und kreativ sind, die werden das KI nutzen, aber das mit ihren eigenen Dingen verbinden, die bisher noch nicht gehört wurden, glaube ich.
Also mit anderen Worten, Gebrauchsmusik wird mehr oder weniger verschwinden, zumindest aus den
aus der Musikproduktion.
Qualitativ hochwertige oder künstlerisch ansprechende Musik mit eigenen, ja, wie soll man sagen, ja, mit individuellen Merkmalen wird natürlich überleben.
Da wird immer wieder irgendwas Neues passieren. Also das glaube ich. Und was jetzt, das wird natürlich auch, diese KI-Tools werden natürlich auch in Zukunft mehr und mehr in die DAWs alle einfließen und natürlich auch in Notationsprogramme. Da wird natürlich...
Na, jetzt mal ganz konkret gefragt. Stell dir vor, ich bin jemand, der Noten schreibt. Also ich bin tatsächlich auch jemand, der Noten schreibt, aber ich stehe vielleicht jetzt, das stimmt jetzt vielleicht nicht, aber ich stehe jetzt am Anfang meiner Berufslaufbahn und ich denke mir irgendwann, okay, ich habe jetzt hier einen Auftrag, dieses oder jenes Stück zu arrangieren. Und zwar im Stile von, sagen wir mal, Beethoven. Vielleicht der späte Beethoven.
Genau.
So, und jetzt habe ich weder Zeit noch Lust, noch die Fähigkeit, mich hinzusetzen und den späten Beethoven genau zu analysieren. Wie hat er welche Instrumentierung eingesetzt? Wie hat er das Arrangement aufgebaut? Und so weiter. Und jetzt kann ich mir doch durchaus vorstellen, dass eine KI alle Werke des späten Beethovens analysiert und dann darauf aufbauend auch durchaus in einer Notationssoftware
das wird sicherlich kommen.
Sowas ausspuckt.
Das wird sicherlich kommen. Und die Frage ist dann halt auch immer, wenn das ja dann quasi, ich sag, man muss ja schon Ahnung von Musik haben. Man kann, also wenn man etwas notieren will und das soll dann eine Band oder ein Orchester spielen, muss man natürlich schon, KI macht ja momentan auch noch viele Fehler. Erlebe ich ja auch jeden Tag, ne?
Ja, momentan, wir sind am
Anfang. Wir sind ja am Anfang noch, ne? Aber um wieder da zum Anfang zurückzukommen, wenn das ja jeder machen kann, dann ist es ja langweilig. Dann kannst du zwar irgendwie meinetwegen ein Thema im Kopf haben, dann gibst du das dem Computer und sagst, mach mir jetzt eine Symphonie aus diesem achttaktigen Thema mit allem, was da dazugehört, dann kann das jeder machen.
Also letzten Endes können wir das auch so begreifen, dass dadurch, dass die KI alles verarbeiten kann, was schon mal da war, treibt uns das an, als kreative Musiker mehr neue Sachen, neue Sprachen, neue Dialekte in der Musik zu erfinden.
Also ja, weil es, ich sage immer, es wird ja irgendwann langweilig, immer den alten Scheiß, ja, wenn ich das so sagen darf, immer wieder zu kauen. Und wenn das auch mal in der Notationssoftware implementiert ist, das heißt, du kannst dann einen Prompt schreiben wir jetzt im Stile einer Beethoven-Sinfonie, des späten Beethoven, ich gebe dir jetzt 8 Takte Thema vor, mach das so und dann gibt es noch ein paar, promptest du noch irgendwas, dann kann es ja so jeder machen. Und dann ist das ja wieder langweilig. Weißt du? Weil auch wenn du das Ergebnis hast,
für viele Orchester würde das, also die vielleicht nicht allerhöchsten Ansprüchen genügen oder genügen wollen, würde das dann wahrscheinlich erstmal reichen, genau. Anstatt jetzt dieses oder jenes Stück bei einem Arrangeur in Auftrag zu geben.
Ne, und aber du verdienst ja dann jetzt als Komponist Arrangeur kein Geld damit.
Nee.
Weil das kannst du ja dann selber machen. Also, es sei denn, du bist Komponist und Arrangeur und bringst irgendwas von dir an kreativen Input mit, damit es doch ein bisschen anders klingt, als das nur der Computer kann.
Also, ich finde, das immer ist auf dem richtigen Weg, auch wenn man mal ein bisschen in die Zukunft denken, vor dem Gespenst und alle Angst haben vor dem Gespenst KI zu sagen, begreifen es als Chance, irgendwas Neues.
Also genau, man muss es, ich denke, es ist A, nicht aufhaltbar, es ist natürlich, ich kann das schon verstehen, dass jetzt natürlich in dieser Generation viele Komponisten, Arrangeure, die jetzt so in der letzten 2 Dekaden groß geworden sind und momentan so mitten im Saft stehen und davon leben, das sind aber die Leute, die so vielleicht Mitte 30 bis Mitte 40, 50 sind und die natürlich irgendwie Angst haben jetzt, wie geht's denn weiter? Ich werde ja ersetzt durch KI, das wird passieren. Auch natürlich mit dem Urheberrecht, das ist alles, ich kann das verstehen. Es wird aber trotzdem gemacht werden. Man wird es eindämmen können, aber es ist ja eh schon gemacht. Und das wird sicherlich kommen. Die Angst ist groß. Man darf das nicht als, es ist ein großes Gespenst, aber man muss halt irgendwie dann die Chance, die sich daraus ergeben, die muss man dann halt irgendwie verstehen zu nutzen. Und nicht, man darf nicht so viel rumheulen. Ne? Ja, es ist einfach so, sondern die Situation ist so, das wird kommen. Also dann nutzt die Chance und nimm deine Kreativität, du hast, nutze die Tools und mach irgendwas Neues daraus. Anstatt jetzt zu sagen, es ist alles so schlimm, ja, ist es, aber nutzt ja nichts. Es wird, muss ja
irgendwie leider gehen. Aber es ist halt auch immer eine Chance. Also ich glaube, das war in jeder großen Revolutionsphase, egal in welchem Bereich, dass es immer Sachen gab oder gibt, die hinten überfallen, und Jobs, und aber auch neue, die entstehen oder auch neue Chancen, die entstehen.
Ja, und je schneller du dich irgendwie von dem, das, wenn du ihn natürlich erkennst, dass das da nicht weitergeht und es wird dann in manchen Bereichen einfach nicht weitergehen, dann ist es halt besser, das Alte hinter sich zu lassen, sich auf irgendwas Neues zu konzentrieren, anstatt dem Alten noch hinterher zu weinen. Das bringt dich dann ja selbst nicht weiter.
Ja, also mal da an der Stelle jetzt ganz konkret gefragt, du bist in den 80ern, 90ern groß geworden oder hast sozusagen deine musikalische Laufbahn da begonnen? Ich Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Was ist der Unterschied in den Anforderungen an einen professionellen Musiker, eine professionelle Musikerin heute und damals? Was würdest du sagen? Was würdest du heute einem angehenden Musiker oder Musikerin
auf den Weg geben? Das ist eine spannende Frage. Also ich habe ja
Also erstmal auf einem Bein steht man schlecht.
Ja, auf einem Bein steht man schlecht. Ich glaube, das weiß die junge Generation, weiß das auch eher, als wir das damals wussten. Ich kritisiere ja auch gerne so ein bisschen die Hochschulausbildung.
Was genau?
Also nicht, das ist ja, in Deutschland haben wir ja eine tolle Hochschullandschaft. Musikalisch ist das alles auf sehr hohem, guten Niveau. Alles auf wirklich sehr gutem Niveau. Ich komme natürlich auf vielen Hochschulen rum und hinterfrage da auch immer so, wie sieht das bei euch aus mit der Business-Ausbildung? Also, weil es ist ja, um vielleicht aus eigener Erfahrung zu sprechen oder zu berichten, das ist natürlich so, du bist als junger Mensch, bist du enthusiastisch, du beschäftigst dich dann jetzt als Musiker mit Musik den ganzen Tag nichts anderes, hast natürlich keinen Bock, dich um irgendwelche Business-Fragen zu kümmern, weil das irgendwie, du willst ja Musik machen. Ja, das heißt, du machst Musik und irgendwann stellst du dann fest, auch wenn du dann so ein bisschen älter bist, vielleicht das Studium abgeschlossen hast, und irgendwann kommt dann so ein Rentenvorauszahlungsbescheid, flattert dann zwangsläufig irgendwann mal ins Haus, und dann guckst du da drauf, bist vielleicht so Anfang, Mitte 40, und dann steht da irgendwie, wenn das die nächsten 20 Jahre so weitergeht, dann erhalten sie Betrag, und dann steht da irgendein dreistelliger Betrag. Und dann denkst du dir, irgendwas ist jetzt dann doch schief gelaufen. So, ne? Weil von einem dreistelligen Betrag soll ich dann irgendwie als Rentner leben in 20 Jahren? Das funktioniert dann doch eher wahrscheinlich nur mäßig. Und was ich, um wieder zum Anfang zurückzukommen, was ich so ein bisschen kritisiere, ist die fehlende betriebswirtschaftliche Ausbildung als Musiker.
Die wird an privaten Hochschulen dann doch aber schon ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr, und auch wenn ich jetzt frage, es gibt wohl dann schon irgendwie Kurse mit Marketing und so. Das höre ich dann immer, und wenn ich dann aber jemanden aktuell frage, der jetzt in den letzten Jahren abgeschlossen hat, dann sagen viele, habe ich nichts von mitgekriegt, irgendwie an der Hochschule. Ich hatte neulich irgendwie jemand aus, ich will jetzt die Hochschule hier nennen, der sagt dann zu mir, nee, das wird zwar immer gesagt, aber mag sein, dass es besser wird. Ich bin der Meinung, dass man, dass das noch stärker forciert werden müsste, einfach um den angehenden Profimusikern einfach auch das Wissen zu vermitteln, was sie eigentlich wert sind. Weil es wird natürlich in dem ganzen Bereich wird natürlich der Enthusiasmus und die Begeisterungsfähigkeit der jungen Leute, Musik machen zu können und zu dürfen, das wird natürlich auch ein bisschen ausgenutzt von Veranstaltern. Also es muss einfach ein Bewusstsein geschaffen werden, dass es sich nicht lohnt, für 300 € plus Fahrtkosten von Köln nach Rostock zu fahren. Das Bewusstsein muss geschaffen werden, das ist betriebswirtschaftlich gesehen Blödsinn. Das würde kein Unternehmer machen. Der eine betriebswirtschaftliche Ausbildung hat, würde das machen. Es sei denn, du willst Werbung damit machen. Das heißt, du willst vielleicht einen Markt erschließen oder für einen Veranstalter. Dann kann man das mal machen. Man muss sich aber gewahr sein, dass das kein Dauerzustand sein kann. Und viele verfallen dann da rein, ja.
Naja, also 300 € ist jetzt ja zum Beispiel die angestrebte Mindestgage für im Bereich der Jazzmusik, ne, von der UDJ, also der Union Deutscher Jazzmusikerin. Oder Deutsche Jazz-Union mittlerweile.
Dann kannst du ja nicht für 300 € plus 50 € Fahrtkosten von Köln nach Rostock fahren.
Nee.
Das kannst du nicht machen.
Das kann man nicht machen. Nein,
du kannst vielleicht hier irgendwo im Umkreis von 50 Kilometern kannst du das machen, dann ist das vielleicht okay. Aber
aber das ist jetzt tatsächlich kein Problem allein der Veranstalter oder auch der MusikerInnen, die das angehen, sondern tatsächlich auch ein...
Es gibt halt einfach auch zu viele Musiker. Die Hochschulen spucken jedes Jahr Tausende von Musikern, aber wo sollen die überall hin?
Aber das ist auch nicht so, dass es, ich hatte kurzes gerade Thema Fahrtkosten. Ich habe vor kurzem an einer renommierten deutschen Hochschule ein Vorstellungsgespräch gehabt für einen kleinen Lehrauftrag, wo man dann einmal die Woche hin sollte.
Ging es um Fahrtkosten.
Und es ging um Fahrtkosten, und da wurde eine Pauschale ins Spiel gebracht, wo ich dachte, ja, jetzt pro Monat? Nee, fürs ganze Semester. Und ich dachte, euer Ernst? Ich habe da wirklich so geguckt, habe danach auch wurde auch nicht mehr angerufen. Ich glaube, ich wusste dann. Ja, da war auch klar, dass ich damit nicht. Aber also und es gibt an anderen Hochschulen, ich höre das von Kollegen, also da gibt es teilweise gar keine Fachkräfte.
Ja, ja. Und das ist, wenn es ja da schon losgeht, also wenn es da ja schon losgeht, wie will man denn dann, ich sag mal, das kulturelle Leben jetzt mal abgesehen von den Subventionen, die ja da reinfließen müssen, auch um den ganzen Kulturbetrieb am Laufen zu halten. Aber wie will man denn da auch ein Bewusstsein schaffen dafür? Die Wertschätzung dessen, was man da leistet, wie sollte, wenn es schon an den Fahrtkosten scheitert? Oder um auch den WDR zu kritisieren, als ich ja noch Noten kopiert habe, gab es einen gewissen Preis pro Zeile. Das war ja noch irgendwie okay, wenn man schnell war. Aber der Stundensatz, beim WDR für Notenkopierarbeiten lag irgendwann, ich habe ja dann irgendwann aufgehört, gibt es ja auch nicht mehr den Job, bei 18 Euro irgendwas ist es. Ja, ja. Und
oh mein Gott.
Ja, und davon soll man dann den Computer kaufen, die Software und sich dann damit beschäftigen, um diesen Job machen zu können, als Freiberufler. Mhm. Und von den 18 Euro ging dann noch die Mehrwertsteuer ab, weil der WDR bezahlt keine Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn du Mehrwertsteuer verdienst, musstest du noch die Mehrwertsteuer aus dem Betrag abführen.
Und dass es keine künstlerische Arbeit ist, 19%. Genau. Und dann, ja.
Ja, ja, doch, es ist, du kannst, es gibt, wird ja unterschieden zwischen, Notensatz und,
ah, ja, okay.
Und Notengrafik. Also kannst, okay. kannst du da irgendwie.
Also führt jetzt ein bisschen weit, aber man ist nah am, ja, ja. Man ist nah am Mindestlohn dran.
Genau. Und ja, ja. Auch da in dem Bereich, und diese ganze Musikerausbildung, die ist einfach zu weit. Es ist. Ich habe irgendwo, ich glaube, auf dem Gang der Musikhochschule habe ich mal irgendwas von der Künstlersozialkasse gehört. Ich habe das nicht in einem Unterrichtsfach gehört.
Ja,
das ist einfach so. Und das gehört einfach, ja dort mit rein. Und das Ganze, was da drumherum gehört, mit Mehrwertsteuer, wann bist du mehrwertsteuerpflichtig, wann 7%, wann 19%. Wann
lohnt sich das für dich überhaupt?
Genau, lohnt sich das dann irgendwie für dich überhaupt? Das sind alles Punkte, die gehören in diese Ausbildung mit rein. Du hast eine sehr gute musikalische Ausbildung, aber wenn du das Business nicht verstehst, in den Grundzügen, du lernst das dann Learning by Doing, klar, aber
ja, der eine früher,
der andere eben später. Ja. Das liegt aber einfach an der Struktur der Musikhochschulen und der Musikausbildung. Die waren ja ursprünglich oder sind ursprünglich ja nur gedacht gewesen, für um Orchestermusiker zu rekrutieren, Musiklehrer, Instrumentalmusiklehrer und Lehrer an Schulen.
Ja.
Ja, und die sind alle, und Chorleute, Solisten, also Sänger, Solisten und andere Solisten, die waren immer schon freiberuflich. Das waren aber dann nur ein paar wenige. Das Gros der Ausbildung, die ging aus einer Musikhochschule, die gingen ja in eine Festanstellung.
Ja.
Das war ja früher so. Das hat sich aber doch in den letzten 20, 30 Jahren doch komplett geändert. Also wenn Gürzenich-Orchester, habe ich jetzt, das ist, glaube ich, ein, zwei Jahre her, einen neuen Schlagzeuger gesucht, bewerben sich über 100 Schlagzeuger. Ja, was machen die restlichen 99, die den Job nicht kriegen? Die schwirren irgendwo hier umher und müssen ja irgendwie überleben. Und die haben keine professionelle Ausbildung genossen, was das Business anbelangt.
Ja,
das ist so. Und die müssen dann halt einfach irgendwie gucken, lernen es dann natürlich im richtigen Leben, aber ausgebildet sind sie dafür nicht. Jeder Handwerker, der einen Handwerksberuf lernt, der geht zur Berufsschule und der kriegt ja zumindest mal die betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse beigebracht, damit er zumindest weiß, was er dann später daraus macht. Aber er hat zumindest schon mal davon gehört. Als Musiker brauchst du das nicht. Du gehst da raus in die freie Welt.
So eine Rechnung aufstellen, was brauche ich überhaupt,
genau.
A, von meinem Job leben zu können, B, eventuell noch eine Familie ernähren zu können,
genau.
Und C, was zurückzulegen und wie wirkt sich das am Ende auf den Endpreis aus. Ne? Also
das genau. Ist ja und dann, schon eine... kämen wir wahrscheinlich dann dahin oder kommt man dahin, dass es gar nicht möglich ist. Also weil die Leute das einfach nicht bezahlen wollen. Veranstalter etc. Das ist einfach dann, kennst du auf den Preis, den kannst du dir dann auf dem Papier schön ausrechnen. Mhm. Ja? Aber das geht gar nicht. Also wenn zu dir ein Handwerker kommt, sei es ein Fensterbauer oder ein Fliesenleger oder sonst was, der hat schon mal, bevor er bei dir ankommt, hat er schon mal 60 Euro als Stundensatz Minimum auf der Uhr. Ja, wenn du als Musiker sagst, ich kriege aber plus Fahrtkosten, geht das schon bei einer Musikhochschule. Das muss ich mich schon fragen, den offiziellen öffentliches eine öffentliche Institution ist.
Das ist Ländersache, ne? Ist in jedem Land anders. Ich selber bin zum Glück an einer Hochschule, die da sehr fair agiert, aber ich kenne es, wie gesagt, von anderen.
Aber das ist dann einfach, das ist dann einfach, wird dann einfach schwierig. Und vielleicht würden es auch, wenn man das Bewusstsein von viel früher schaffen würde, bei den Leuten, ich weiß, dass die jungen Leute auch keinen Bock haben. Ich hätte damals auch keinen Bock drauf gehabt, wenn ich jetzt sage, man müsste irgendwie in einem Musikhochschulenstudium ja 4 Semester lang Betriebswirtschaft mindestens mal eine Wochenstunde unterrichten und sagen, kann ich verstehen. Aber
beide kommt auch immer drauf an, wie man es verpackt.
Ne? Genau, kann man so pauschal, glaube ich, nicht unterstellen, aber Bewusstsein schaffen überhaupt für diese betriebswirtschaftliche Seite ist enorm wichtig.
Ja, also und egal wie hoch dein künstlerischer Anspruch ist als angehende Musikerin oder Musiker, dass du dir dessen immer bewusst sein musst, deine Arbeit hat einen Wert. Und dieser Wert, der muss sich am Ende des Tages dann auch in Zahlen niederspiegeln.
Schön wäre natürlich auch,
also mich rufen auch tatsächlich immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen an, auch die fast dasselbe Alter haben wie ich. Heiner, ich habe jetzt hier eine Anfrage für das und das, was würdest du dafür nehmen? Also gerade wenn es um Arrangements geht oder dergleichen. Und dass viele auch, also ich helfe gerne, ne, aber viele sich gar nicht so richtig bewusst sind, wie genau kann ich meinen Wert oder den Wert dessen, was ich als Musik herausgebe, bestimmen. Das ist natürlich, je künstlerischer es wird, umso schwieriger.
Das ist klar.
Ne? Aber jetzt eine bestimmte Sache, die dann auch fast schon, wo so ein Graubereich zwischen Dienstleistung auf der einen Seite und Kunst auf der anderen Seite besteht.
Du hast natürlich in deiner Ausbildung nie erfahren, wie du da überhaupt eine Rechnung aufmachen kannst. Ja? Man hängt da irgendwie völlig im luftleeren Raum und dann würdest du das hätten deine Kollegen das, die dich dann anrufen, hätten die das in der Ausbildung zumindest in den Grundzügen erfahren, würden die bei dir nicht anrufen, weil dann hätten die sich schon längst früher Gedanken darüber gemacht. Wie muss man sowas denn prinzipiell kalkulieren? Und wenn das in der Masse, wenn die Ausbildung in der Masse so wäre, dann würden viel mehr Leute irgendwie sich im Klaren darüber werden, was sie eigentlich wert sind und würden die Preise auch dann entsprechend anpassen. Ob das dann, das ist eine Generationenfrage, das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Wenn du diese Grundausbildung an betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, die musst du eigentlich als Musiker auch haben, eigentlich umso mehr. Und wie gesagt, ich höre immer, es wird jetzt mehr gelehrt. Es ist auch gut mit Marketing und Internet und Auftritt und so weiter. Ist alles, also passiert ja schon was. Ist nicht so, dass gar nichts passiert.
Ich glaube, diese Fehlstelle, die du da ansprichst, wird tatsächlich vermehrt von Verbänden übernommen. Also, wie gesagt, ich habe ja gerade die Jazz Union erwähnt. So ein Honorar-Richtlinienkatalog rausbringt für Jazzmusikerinnen. Also, was zum Beispiel Clubs, Gigs in kleinen Konzertstätten angeht, aber auch auf Festivals. Es gibt andere Richtlinien, die sich sozusagen an Berufsmusiker richtet. Ne? Was kann ich nehmen für musikalische Begleitung einer Hochzeit, also einer Trauung? Was kann ich dann als einer Tanzmusikkombo? Was sind da so Richtwerte?
Ja.
Wobei auch da man sagen muss, man muss sich ständig aktualisieren. Ne? Also gerade um die Corona-Zeit herum hat sich da viel getan, zum Glück. Also ich glaube, durchweg wurden überall Gagen auch angehoben.
Also, ich möchte auch da nicht falsch verstehen, ich will da keinen Sozialismus. Ne? Das keineswegs. Also schon muss schon ein freier Markt sein, ein freier Markt bleiben. Aber einfach nur den Leuten ein Bewusstsein mitgeben, was musst du verdienen, um ein vernünftiges Leben führen zu können und nicht andauernd irgendwie allem hinterher laufen zu müssen. Das ist irgendwie so das, was ich denke, um einfach da den Leuten das mitzugeben, müsste in der Berufsausbildung einfach das stattfinden. Das denke ich einfach. Und da passiert jetzt wohl mehr, aber immer noch vielleicht zu wenig. Ich weiß es nicht. Ja.
Ja.
Naja.
Ja, also in diesem Sinne, ich glaube, wir haben einen weiten Bogen geschlagen heute, Markus.
Ich glaube auch.
Und ich freue mich dann auf unser Wiedersehen.
Danke.
Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.